Schön, dass wir heute gemeinsam das Abendmahl feiern können und dass Gott heute wieder zu uns persönlich reden wird. Wir sind gerade dabei, unseren kleinen Levi besser kennenzulernen. Der kleine Mann, jetzt, der Anfang Juli ein Jahr alt wird, hat jetzt bewusst sein allererstes Wort gesagt. Und dieses erste Wort, dreimal dürft ihr raten, welches war das? Das war nicht Mama. Das war nicht Papa, das war auch nicht Auto, sondern das war, oder es ist, wir haben uns wirklich gewundert, das war Amen. Und das kam so, also wir beten ja immer vor dem Essen mit ihm, ja, dann faltet man seine Hände, Augen schließen, packt er noch nicht ganz, ja, und dann freut er sich auf sein Essen und dann kommt das Wort Amen und das hat er irgendwann wiederholt. Ja, es klingt noch nicht so wirklich wie Amen, es ist eher so ein Man, ja, wie im Englischen. Aber es ist wirklich toll, wie Gebete auch bei ihm wirken. Wir wollen heute wieder mit Gott reden, mit ihm beten, dass er heute wirkt in unserem Herzen, dass er uns verändert und wir können dazu sitzen bleiben. Unser Vater im Himmel, wir möchten jetzt dieses Versprechen aus Epheser 3, Vers 20 in Anspruch nehmen, wo du sagst, dass du viel mehr tun kannst, als wir uns vorstellen können. Wir möchten dich bitten, dass du jetzt durch dein Wort hier leibhaftig unter uns bist, dass du alle bösen Einflüsse von uns fernhältst, dass du uns veränderst und zu neuen Menschen machst. Hab Dank dafür. Im Namen Jesu. Amen. Vor vielen Jahren bin ich auf ein Zitat von Ellen White gestoßen, das mich sehr schockiert hat. Sie schreibt da im Buch Christus kommt bald auf Seite 128 oder auch in den Testimonies, ja, das ist der fünfte Band, auf Seite 136 und sie bezieht das so ein bisschen auf die Zeit des Endes, kurz vor der Wiederkunft Jesu, da sagt sie, wenn uns die Mehrheit verlassen wird. Moment mal, wenn uns, also das heißt wir, wenn uns die Mehrheit verlassen wird, bedeutet das, dass am Ende die Mehrheit der Eventgemeinde verloren gehen wird? Ja, so verstehe ich jetzt Zitate. Wie viele Adventisten haben wir heute weltweit? 20 Millionen. Was ist denn die Mehrheit? Wie viel Prozent? 10? 20 Prozent? 40? Also mindestens 51 Prozent, oder? Das ist die Mehrheit. Wenn wir jetzt dieses Zitat von Ellen White hier anwenden würden auf unsere lokale Ortsgemeinde hier in Laa, würde das bedeuten, wie viele Personen sind heute anwesend? 80 ungefähr. Dass mehr als 40 Personen es nicht in den Himmel schaffen werden. Und das sind harte Worte. Und ich frage mich, woran liegt das? Warum ist das so? Ich hoffe, dass dieses Zitat nicht für uns als Eventgemeinde Laa gilt. Also sieht das ja für die weltweite Eventgemeinde, Ellen White. Aber warum ist das so? Woran liegt das? Wir wollen heute jemanden studieren aus der Bibel, der uns da eine Antwort geben kann. Er war mit dabei, ist mitgelaufen, er war sogar ein Jünger Jesu. Aber am Ende ist er verloren gegangen. Wir möchten heute das Leben von Judas studieren. Judas, der Verräter Jesu. Wir schreiben das Jahr 31 nach Christus, sind da irgendwo im Frühjahr unterwegs und jetzt kommt Judas in Szene. Wir möchten gemeinsam das Wort Gottes lesen, Matthäus 26, die Verse 14 bis 16. Matthäus 26, die Verse 14 bis 16. Matthäus 26, ab Vers 14. Da ging einer der zwölf namens Judas Ischariot hin zu den obersten Priestern und sprach, was wollt ihr mir geben, wenn ich ihn euch verrate? Und sie setzten ihm wie viele Silberlinge fest? Was sagt die Bibel? 30 Silberlinge. Von da an suchte er eine gute Gelegenheit, ihn zu verraten. Der liebe Judas und das Geld. Nach der Salbung Jesu durch Maria in Bethanien wendet sich Judas an die hohen Priestern und er will einen guten Deal aushandeln. Er möchte, dass so viel Geld wie möglich für ihn dabei herausspringt und dann landen sie so bei 30 Silberlingen. 30 Silberlinge, wie viel ist das? Das ist der Wert eines Sklaven zur Zeit Jesu. Und 30 Silberlinge, das ist auch der Monatslohn zur Zeit Jesu. Wenn wir sagen würden, heute ist der durchschnittliche Monatslohn, den wir heute haben würden, ja, so bei 2.500 Euro brutto, okay, dann ist das ungefähr so der Wert, den Judas ausgehandelt hat für den Verrat. 2.500 Euro. Damals hatte Judas noch aus Geldgier die Salbung Jesu verurteilt. Jetzt war er bereit, Jesus für 30 Silberlinge zu verkaufen. Und Jesus wusste, was passieren würde. Wir lesen weiter die Verse 23 bis 28. Wo sind wir? In Matthäus 26, ab Vers 23. Er antwortete aber und sprach, der mit mir die Hand in die Schüssel taucht, der wird mich verraten. Der Sohn des Menschen geht zwar dahin, wie es von ihm geschrieben steht, aber wehe jenem Menschen, durch den der Sohn des Menschen verraten wird. Es wäre für jeden Menschen besser, wenn er nicht geboren wäre. Da antwortete Judas, der ihn verriet, und sprach, Rabbi, doch nicht ich? Er spricht zu ihm, du hast es gesagt. Als sie nun aßen, nahm Jesus das Brot und sprach den Segen, brach es, gab es den Jüngern und sprach, nehmt es, das ist mein Leib. Und er nahm den Kelch und dankte, gab ihnen denselben und sprach, trinkt alle daraus. Das ist mein Blut, das des neuen Bundes, das für viele vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Ich stelle mir diese Szene so bildhaft vor und Jesus ist da mit Judas, mit den anderen Jüngern zusammen. Und jetzt kommt der Moment, diese große Szene, wo Jesus Judas als Verräter entlarvt. Hier haben wir übrigens eine Erfüllung der messianischen Prophetie aus Psalm 41, Vers 10. Es gibt ja unglaublich viele Verheißungen auf den Messias, aber hier Psalm 41, Vers 10 erfüllt sich, ja, der mit mir zusammen, ja, dort den Bissen Brot nimmt aus der Schüssel. Warum bringt Jesus hier in Vers 23 dieses Zeichen, diese Ankündigung? Warum sagt er das voraus? Ich glaube, dass Judas ja noch nicht an einem Point of No Return war. Also er war noch nicht, glaube ich, da angelangt, wenn wir das so biblisch-theologisch auslegen würden. Er hat hier noch nicht die Sünde gegen den Heiligen Geist getan, sondern ich glaube, dass an diesem Punkt Judas noch hätte umkehren können. Und deswegen die Aufforderung, ja, Judas, tu es nicht, es ist noch nicht zu spät. Stopp, was du da tust, das wird dich in das ewige Verderben bringen. Judas, ich liebe dich, kehr um zu mir. Und wie reagiert Judas darauf? Was ist seine Reaktion, was sagt er? So ganz heuchlerisch hören wir seine Worte. Ach, ich, bin ich es wirklich? Meinst du mich? Ich doch nicht, Herr Jesus. Nee, ich nicht. Und dann geht er von dannen, um Jesus zu verraten. Wie kann das sein, dass Judas, der Jünger Jesu, nachdem er doch schon entlarvt ist, bei seinem Vorhaben bleibt? Es war doch Judas, der Jesus nachgefolgt ist von Anfang an. Er hat die Worte Jesu gehört, er hat die Taten Jesu gehört, er hat mit Jesus zusammen gegessen, er hat die Wunder Jesu selber gewirkt. Und dennoch geht er verloren. Aber Moment mal, wie war das nochmal mit Judas? Wenn wir das genauer studieren im Leben Jesu, hatte Jesus Judas erwählt oder hatte Judas sich selber erwählt? Natürlich hat Jesus gebetet, oder? Er hat auch Gott gefragt, wen soll ich auswählen? Ja, welche Jünger soll ich mit mir nehmen? Aber Judas dachte, ich könnte mich ja selber auch vorschlagen, oder? Ich habe gute Gaben und Fähigkeiten und dem Reich Gottes ja auf der Erde, ja, die Jünger, die können mich gebrauchen. Dem Reich Gottes auf der Erde, ja, da bin ich eine gute Hilfe, da bin ich mit dabei. Und Jesus hat das so angenommen, so diese Selbstberufung Judas. Judas hatte seine eigenen Pläne. Sein eigenes Ich war ihm wichtiger als das, was Jesus Christus von ihm wollte. Dabei sein ist eben nicht alles. Nachdem jetzt Jesus im Garten Gethsemane die endgültige Entscheidung trifft, für die Menschheit zu sterben, da tauchen auf einmal viele Menschen auf. Sehr viele Menschen. Das sind die Soldaten, die Jesus gefangen nehmen wollen. Und da ist auch wieder Judas. Und die Bibel sagt hier in Matthäus 26, die Verse 47 bis 50, wie Judas dabei sich verhält und welche Rolle er da spielt. Matthäus 26, ab Vers 47. Und während er noch redete, siehe, da kam Judas, einer der Zwölf, und mit ihm eine große Schar mit Schwertern und Stöcken, gesandt von den obersten Priestern und Ältesten des Volkes. Der ihn aber verriet, hatte ihm ein Zeichen gegeben und gesagt, der, den ich was? Den ich küssen werde, der ist es, den ergreift. Und sogleich trat er zu Jesus und sprach, sei gegrüßt, Rabbi, und küsste ihn. Jesus aber sprach zu ihm, Feind, wozu bist du hier? Nein, was steht da in der Bibel? Freund, Freund, wozu bist du hier? Da traten sie hinzu, legten Hand an Jesus und nahmen ihn fest. Und siehe, einer von denen, die bei Jesus waren, streckte die Hand aus, zog sein Schwert, schlug den Knecht, das ist des Hohenpriesters, und hieb ihm ein Ohr ab. Und da lesen wir im Paralleltext, dass Jesus das Ohr wieder heilt. Ja? Ich finde die Reaktion Jesu sehr erstaunlich. Da kommt Judas, der ihn verrät, ja, und er hat ein Zeichen vereinbart mit den ganzen Soldaten. Ja, also den ich küssen werde, den müsst ihr ergreifen, damit ihr wirklich zu 100% sicher seid, ich werde ihn küssen. Das ist ja das Zeichen und dann geht es los. Dann dürft ihr in Aktion treten. Dieser Judas-Kuss, der an Gemeinheit kaum zu überbieten ist, das ist die eine Seite. Aber die andere Seite ist da Jesus Christus. Und wie reagiert er in Vers 50? Freund, wozu bist du hier? Hier lernen wir etwas Geniales über den Charakter Gottes. Gott liebt uns, egal wer wir sind, egal was wir getan haben. Gott liebt uns, weil wir Menschen sind. Manchmal meinen wir, Gott liebt uns mehr, wenn wir seine Gebote halten, oder? Wenn wir andere Menschen zu Jesus führen, wenn wir uns anstrengen. Gott liebt uns immer. Egal, ob wir trinken, ob wir in die Disco gehen, ja, oder ob wir, auch wenn wir unser Andachtsleben gar nicht führen, Gott liebt uns immer gleich. Die Liebe Gottes bleibt immer gleich. Hier auch. Judas ist unterwegs in die Hölle, in die Verdammnis. Und wie spricht denn Jesus an? Freund, wozu bist du hier? Natürlich möchte Jesus, dass wir glücklich werden. Natürlich möchte er, dass wir seine Gebote halten, andere Menschen zu Jesus führen, weil er genau weiß, das macht uns selber, ja, in unserem Charakter, in unserer Erfahrung mit ihm reicher. Aber er liebt uns immer, egal wo wir uns befinden, im Weg auf ihn zu oder von ihm weg. Interessant ist noch hier in Vers 47, da kommt der Judas mit einer großen Schar. Im Paralleltext haben wir hier in Johannes Kapitel 18, Vers 3 die gleiche Szene. Und dieses Wort, was wir hier haben im Urtext, bezeichnet eine römische Kohorte. Und wir wissen heute, dass das 600 Soldaten waren. Also es waren mindestens 600 Mann, die Jesus gefangen nehmen wollten, denn sie hatten ja Angst, Respekt vor ihm. Und Judas, ja, er war leider ihr Anführer. Jesus wird gefangen genommen, dann kommt das Verhör, die Verleugnung durch Petrus, die Überlieferung Jesu an Pilatus. Und jetzt irgendwann dämmert das bei Judas und er erkennt das Ausmaß seiner Sünde. Er sieht die Folgen seines Fehlverhaltens. Aber was tut er? Bereut er wirklich seine Sünde? Wie war das nochmal mit Petrus? Wenn wir jetzt Petrus und Judas vergleichen würden. Petrus hat was mit Jesus getan? Er hat Jesus verleugnet. Ja? Judas hat Petrus verraten. Petrus kehrt um. Er spielt eine ganz wichtige Rolle in der Apostelgeschichte später. Was ist der Unterschied zwischen Petrus und Judas? Petrus, er sagt, dass das Verhalten, das war falsch, das tut mir leid. Und das bringt er zu Gott. Judas sagt, das Verhalten, das war vielleicht gar nicht so schlecht. Ich wollte ja Jesus helfen, dass er sein Reich Gottes auf der Erde aufbaut. Also was mir leid tut, wo sind wir bei Judas? Was mir leid tut, das sind die Folgen der Sünde. Und da macht Gott nicht mit. Gott möchte, dass wir über die Sünde traurig sind und nicht über die Folgen der Sünde. Deshalb geht Judas auch verloren, weil er die Sünde an sich so nicht bereut. Was macht er? Er bringt den hohen Priestern und den Ältesten die 30 Silberlinge zurück. Wie reagieren sie? Mit kalter Gleichgültigkeit und Verachtung und sagen, sieh nur du zu, was du damit machst. Und sie, die hohen Priester, wollen dieses Geld nicht in den Tempelschatz werfen. Wieder zeigt sich hier ihre falsche Frömmigkeit. Und dann haben wir den Judas. Was macht er mit seinem Leben? Er begeht Selbstmord. Wer war dieser Mensch? Wer ist Judas? Was sagt die Bibel über ihn? Vielleicht ein kurzer Exkurs. Wir haben ja in Johannes 6, die Verse 70 und 71, den Hinweis, dass Jesus Judas als Teufel bezeichnet. Schon damals. Dann haben wir Judas, das war derjenige, der die Kasse der Jünger verwaltet. Und aus dem Geld nimmt er immer wieder etwas für sich. Ob er das dann auf dem Schweizer Bankkonto deponiert, wissen wir nicht. Aber Judas war ein Dieb. Da haben wir wieder den Hinweis in der Bibel in Johannes 12, Vers 6. Aus Habgier rügt er Maria von Bethanien. Und Judas war so jemand, der seinen eigenen Plan hatte. Ich glaube, dass Judas nicht hätte verloren gehen müssen. Er hatte wie jeder Mensch die Chance gehabt, Ja zu Jesus zu sagen, mit ihm zu leben. Aber Judas, natürlich liebt er auch Jesus Christus, klar. Aber er hat etwas anderes mehr geliebt. Das war sein eigenes Ich. Ihm war sein Plan wichtiger als der Plan Gottes. Und er meinte, ich müsste Jesus ein bisschen helfen. Also ich muss das Geld ein wenig besser verwalten. Ich muss Jesus ein bisschen dazu verhelfen, dass er sein Reich Gottes auf der Erde aufbaut. Deshalb verrate ich ihn. Und dann wird Jesus das schon in die richtigen Wege leiten. Judas war ein Jünger Jesu. Er war mit dabei. Er lief mit. Er hat alle Taten, Worte und Wunder Jesu miterlebt. Er wurde mit den anderen 11 ausgesandt, um die bösen Geister auszutreiben und Kranke gesund zu machen. Und am Ende geht er verloren. Warum? Dabei sein ist eben nicht alles. War Judas jemals ein echter Jünger Jesu? Johannes 17, Vers 12, da wird er von Christus Sohn des Verderbens genannt. Judas hatte die Chance, ein echter Jünger Jesu zu sein, aber er hat sich für sich, sein eigenes Ich, für seine Pläne entschieden. Er hat Gottes Pläne verworfen. Und dann finden wir diese grausame Darstellung. Ja, so ist die Bibel hier in Apostelgeschichte 1, Vers 18. Manche Ausleger vermuten, dass Judas sich da erhängt hat, beziehungsweise als er sich erhängt hat, dass der Ast durchgebrochen ist oder irgendein anderes Unglück da passiert ist und dann ist der Körper von dem Judas auf die Erde gefallen und zerplatzt. Das ist das Ende eines Gottlosen. Dabei sein ist eben nicht alles. Und jetzt kommt meine Eingangsfrage. Wie kann es sein, dass Judas verloren geht? Wie kann es sein, dass mehr als die Hälfte der Adventgemeinde am Ende verloren geht? Wie ist das möglich? Judas, und ich glaube, das ist die Hauptursache, der Hauptgrund, Judas hatte keine echte Beziehung zu Jesus Christus. Er war ein Fake-Jünger. Er hat sich mehr geliebt als Jesus. Heute haben wir in unserer Eventgemeinde auch viele Fake-Adventisten, die nur am Sabbat Adventisten sind, die sich mehr lieben als Jesus Christus. Dabei sein ist eben nicht alles. Also Jesus ganz am Ende kurz vor seinem Tod das Abendmahl angeboten hat, hat der Judas die Chance gegeben, umzukehren. Vielleicht haben wir heute auch einen Judas unter uns oder 2, 3 oder 10 oder 20 Menschen, die in diese Kategorie fallen. Vielleicht, ich weiß es nicht. Wenn wir heute das Abendmahl zu uns nehmen, warnt Gott uns auch. Er fordert uns auch auf, eine Entscheidung zu treffen, mit ihm ernst zu machen, Ja zu ihm zu sagen, zu 100%. Nur dann kann er uns erlösen. Wenn wir das Wort Gottes öffnen, in Offenbarung Kapitel 14, Vers 4. Offenbarung 14, Vers 4. Finden wir eine Beschreibung von der letzten Generation Menschen, die Jesus nachfolgen. Hier geht es um die gläubigen Menschen, um die Übrigen, ja, da gibt es auch die unsichtbaren Übrigen, die Jesus Christus treu nachfolgen. Hier in Offenbarung 14, Vers 4 haben wir den Hinweis, diese sind es, die dem Lamm nachfolgen, wohin es auch geht. Am Ende wird es eine Generation von Menschen geben, die Jesus Christus nachfolgen, überall hin, die ihm treu sind zu 100%. Diese Menschen hat es schon immer gegeben, aber das ist ein Erkennungsmerkmal auch von den Übrigen in der letzten Generation. Und ich frage mich, wie wird dann mein Glaube sein, dein Glaube sein, wenn wir geprüft werden? Wo werden wir dann stehen, wenn Jesus uns prüft? Ich denke da an eine Geschichte von zwei Missionaren aus Afrika. Da war ein älterer Missionar, ein jüngerer Missionar, die waren beide unterwegs von A nach B, fuhren dann mit ihrem Auto, wollten zu einem anderen Standort fahren. Und als sie da fuhren, da wurden sie plötzlich angehalten von Rebellen, die sie umzingelten. Und der Rebellenführer kam ziemlich nah an ihr Auto, forderte sie heraus und dann kamen sie. Sie mussten gehorchen, die anderen waren überlegen, hatten Waffen bei sich. Und dann hat der Rebellenführer den älteren Missionar direkt angesprochen, hat ihn gefragt, du, was machst du hier in meinem Gebiet? Das ist mein Territorium. Warum fährst du hier durch? Und der ältere Missionar sagte zu ihm, also ich bin jemand, der an Gott glaubt und ich arbeite für Gott und ich möchte gerne, dass andere Menschen auch Gott finden. Und dem Rebellenführer schmeckte das gar nicht und er sagte, weißt du, das hier, habe ich dir gerade schon gesagt, ist mein Territorium, hier ist so nichts verloren und ich möchte deinen Gott hier nicht haben. Ich werde dich jetzt vor einer Entscheidung stellen. Du entscheidest dich hier an Ort und Stelle gegen deinen Gott und ich lasse dich leben. Wenn du dich nicht von deinem Gott absagen kannst, werde ich dich hier töten. Und der ältere Missionar schaute in den Himmel, stammelte irgendetwas, reckte seine Hände empor und er sagte, ich kann das nicht tun. Ich kann mich nicht von Gott trennen. Gott ist mein Ein und Alles. In diesem Moment, da zuckte die Augenbraune von einem Rebellenführer, er winkte einer seinen Soldaten herbei und an Ort und Stelle wurde der ältere Missionar umgebracht. Daneben war der jüngere Missionar und er hatte die Szene live gesehen. Und jetzt wurde er von einem Rebellenführer direkt aggressiv angeschrien. Du hast gerade gesehen, was da passiert ist mit deinem Kollegen, was ist mit dir? Willst du dich von deinem Gott lossagen? Hier, du weißt, was dir blüht, wenn du dich nicht von Gott trennst. Und der jüngere Missionar, er ging in sich und schaut auf einmal auf seine Jacke. Und er sagte zu dem Rebellenführer, ich habe vor einiger Zeit hier eine gute Jacke gekauft. Das ist ein guter Deal, die hat eine gute Qualität. Und bevor ich kann mich nicht von meinem Gott trennen, das geht nicht. Ich bin auch bereit, für meinen Gott zu sterben, aber bevor ich jetzt gehe, ich würde gerne dir die Jacke geben. Ist das okay? Ich meine, die wird dann zerstört, beschmutzt. Komm, ich ziehe sie kurz aus. Und er gab dann dem Rebellenführer seine Jacke. Und dieser Führer verstand die Welt nicht mehr. Und er fragte ihn, wie kannst du in diesem Moment hier an mich denken? Warum machst du das denn alles in der Welt? Warum gibst du mir deine Jacke? Ich lass dich gehen, du bist frei. Und der jüngere Missionar ging von dannen. Wenn ich diese Geschichte höre, frage ich mich, wie hätte ich reagiert? Wie hätte ich gehandelt in diesem Moment, wenn mein Glaube wirklich geprüft worden wäre? Ich möchte damit nicht sagen, dass die Situation uns allen blüht. Gott wird uns nur so weit versuchen, wie wir es auch wirklich ertragen können. Das sagt das Wort Gottes ganz klar. Aber die Bibel sagt auch in Daniel Kapitel 12, dass am Ende eine Drangsal kommen wird, wie sie noch nie vorher gewesen war. Und da wird es, ja, und da machen wir oft unsere Augen zu und unsere Ohren auch, da wird es Verfolgung geben, da wird es auch Menschen geben, die im Gefängnis sind und da werden auch gläubige Menschen sterben. Das werden wir erleben. Wo wirst du dann sein, wenn dein Glaube wirklich geprüft wird? Wie können wir sicher sein, Gott treu zu sein in der Zukunft? Wie ist das möglich? Wenn wir ihm hier, heute und jetzt treu sind. Wenn wir unserem Alltag ihm gehorchen, seinen Willen tun. wenn wir täglich, wenn wir morgens aufstehen, sein Wort lesen, bewusst mit ihm die Verbindung suchen und aus seiner Kraft leben, dann können wir am Ende auch treu sein. Und dann werden wir nicht zu den Menschen gehören, die leider die Mehrheit darstellen, die die Eventgemeinde verlassen werden. Bist du heute so ein Judas? Wenn du merkst, wie Gott dich heute anspricht, wenn du merkst, da gibt es Dinge in deinem Leben, wo du Gott nicht gehorchst, wo du mit der Sünde spielst, wo du dein Ich mehr liebst als dich selber, gib das Jesus. Er ruft dich heute hier bei dem Abendmahl. Sag Ja zu ihm und renne nicht hinaus und verrate Jesus. Sei ihm treu. Er wird dir seinen Frieden geben. Er wird dich zu 100% erlösen. Er wird immer an deiner Seite stehen. Er wird dich niemals fallen lassen. Jesus liebt dich und er ruft dich. Deshalb heute auch diese klaren und deutlichen Worte. Wenn wir zu Jesus kommen, Johannes Kapitel 1, werden wir ihn aufnehmen in unser Leben durch das Abendmahl, jeden Tag aufs Neue, wenn wir sagen, Herr Jesus, ich möchte dein Kind sein, deinen Willen tun. Wenn wir uns Sünden ihm geben, dann gehören wir ihm. Und dann sind wir seine Kinder, für immer, hier und jetzt und bis in alle Ewigkeit. Selbst Satan und die Dämonen können kommen, aber uns niemals aus den Händen Jesu reißen. Dann sind wir Kinder Gottes und wir wissen, dass er uns die Kraft geben wird für den morgigen Tag, egal was passiert. Lass uns heute diese Entscheidung treffen, zu 100% auf der Seite Jesu. Bei dem Abendmahl, ganz persönlich. Amen.